ARD. HR Info präsentiert Pars pro Toto per Los im Bürgerrat.
Hallo, ich bin Christoph Keppeler.
Und ich bin Christina Sianidis. Wir sind Journalisten bei HR Info.
Und wir wollen wissen, Demokratie, geht da noch was? Können Bürgerinnen und Bürger noch mehr mitbestimmen, als nur alle paar Jahre ihre Stimme bei einer Wahl abzugeben?
Ja, und würde das Entscheidungen manchmal besser machen?
Das hier ist Folge 3 von Pars pro Toto per Los im Bürgerrat.
Ja, Bürgerräte. Da sitzen per Los, also per Zufallsprinzip, ausgewählte Menschen drin, die dann über bestimmte Themen beraten und am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen.
Tja, und was soll so toll sein an dieser Art von Demokratie? Statt gewählter Abgeordneter per Los, also durch den Zufall bestimmte Bürger? Ich habe diesen Satz auf YouTube gefunden von David van Rijbroek, einem Belgier, einem Autor und Historiker, der sagt:
Ich denke, auch wenn du ein Bürger bist in einer heutigen Demokratie mit Wahlen, du wirst meistens als Wähler, nicht als Bürger behandelt. Und das Großartige an Bürgerräten ist, sie verwandeln Wähler in Bürger, die fähig sind, über gemeinsame Entscheidungsfindung nachzudenken.
Okay, also in Bürgerräten findet mehr Demokratie statt als in Parlamenten, sagt er.
Ja, noch schlimmer, wenn man das so sehen will. Er hat sogar ein Buch geschrieben, das heißt Gegen Wahlen.
Das heißt, er will Wahlen abschaffen, also Autokratie oder Monarchie oder sogar eine Diktatur?
Nein, er will die Demokratie retten und stärken, und Wahlen will er auch nicht wirklich abschaffen. Er will nur noch eine weitere Art der Repräsentation der demokratischen Beteiligung zur bisherigen dazufügen. So radikal klingt das dann auch nicht mehr, und es gibt durchaus viele, die auch so denken, und natürlich auch viele andere, die das überhaupt nicht so sehen. Jedenfalls van Rijbroek war der den Anstoß für einen ständigen Bürgerrat gegeben hat in Ostbelgien, in diesem kleinen Zipfel von Belgien, der deutschsprachig ist.
Ja, und das wird ja diesmal auch unser Thema sein.
Ja, ich war nämlich dieser Tage dort in Ostbelgien und da habe ich einiges mitgebracht. Aber jetzt schalten wir erstmal nach Darmstadt. In Darmstadt will nämlich bald ein Bürgerrat starten. Und da wollen wir gerne eng dabei sein. Wir fragen mal Franka Eiche nach Darmstadt. Franka, du bist eine von denen, die diesen Bürgerrat vorbereiten. Wann geht's denn bei euch los? Wie weit seid ihr?
Also wir sind jetzt in der zweiten Testphase quasi. Also wir machen das ja iterativ. Wir wollen nicht direkt mit einem großen Bürgerrat starten, sondern wir wollen ihn so gut wie möglich machen. Und dadurch wollen, also wir wollen immer größer und diverser werden in verschiedenen Durchläufen. Und da sind wir jetzt gerade in der Planung von unserem zweiten Testklimabürgerrat, der Mitte Juli stattfinden soll.
Also ein Testbürgerrat, und du sagtest das Wort iterativ, das heißt, ihr wollt jetzt nicht gleich voll loslegen mit so einem richtig ausgefeilten, fertigen Bürgerrat, fertig konzipiert. Was ist denn das Thema von diesem Bürgerrat diesmal?
Dieses Mal haben wir uns eine neue Frage überlegt. Also wir haben auch wieder, wie beim letzten Mal auch, Vereine und Parteien und auch Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt gefragt, was für Themen für sie im Moment relevant sind. Und dann haben wir das zusammengewurstelt in eine Frage, und die lautet dieses Mal: Wie kann Mobilität in Darmstadt nachhaltig, sicherer und fairer werden? Und darum wird es dann gehen. Also das Thema soll dann diskutiert werden und genau dafür auch Lösungen gefunden werden.
Also da hattet ihr auch schon von Leuten gehört, dass die das Thema interessant fänden, und darüber würden sie auch reden wollen. Aber ihr müsst ja jetzt Leute finden, die ganz zufällig da reinkommen. Also nicht Leute, die sowieso sehr offen sind für das. Das wäre es ja so eine Art Verein oder so Gleichgesinnte zusammen, sondern es soll ja ein richtiger Bürgerrat werden. Das heißt, da sollen ja Menschen, die ganz zufällig reinkommen. Wo findet ihr die denn und wie macht ihr das mit dem Zufall? Habt ihr da einen Computer, auf dem alle Darmstädterinnen und Darmstädter sind, also die Meldekartei der Stadt Darmstadt? Oder wie kommt ihr an zufällige Menschen, die dann ja sehr divers sein sollen, aus allen Bereichen der Stadt, alt, jung, Männer, Frauen, links, rechts, christlich, nicht christlich und so weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. So ein richtiges Losverfahren kostet super viel Geld, und wir wollen das im Moment noch nicht so teuer machen, weil wir ja noch in der Testphase sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, drucken wir ein paar tausend Briefe und verteilen die einfach quer durch die Stadt werfen die in zufällige Briefkästen ein, in verschiedensten Stadtteilen, in verschiedensten Häusern und hoffen dann, dass genug Leute sich zurückmelden. Genau, einfach damit wir aus unserer Bubble rauskommen. Und ich hoffe, dass Leute, die auch noch nicht von uns gehört haben, denken, oh cool, da will ich mitmachen. Und dann, genau, da mal mitmachen und sich das ein Wochenende über sich ergehen lassen quasi. Und hoffentlich viel Spaß dabei haben.
Ihr wollt im Juli loslegen. Das heißt, im Moment seid ihr noch voll durch die Stadt am Rennen und verteilt Briefe und bereitet vor und so weiter.
Briefe, die verteilen wir erst Mitte, Ende Juni, damit nicht zu lange zwischen dem Brief und dem Bürgerrat ist, weil sonst gerät es auch in Vergessenheit, glaube ich. Genau, also wir sind gerade am Briefschreiben, Location suchen und finden und dabei Expertinnen zu finden, die uns noch unterstützen wollen dabei. Genau, wir sind gerade voll in der Planungsphase.
Das heißt, da habt ihr noch allerhand zu tun. Der Bürgerrat soll dann später ständig arbeiten oder soll der einfach ein Thema bearbeiten und dann ist er erstmal wieder weg und dann kommt ein neuer?
Also unser Traum ist ja, dass wir, sobald wir denken, der Bürgerrat, so wie er ist, ist quasi perfekt, dann wollen wir das schon, also das ist unser Traum zumindest, zu einem ständigen Bürgerrat machen, weil damit kann man ja die verschiedensten Themen bearbeiten, je nachdem, welche Frage gestellt wird. Und wir glauben, dass das auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung zur lokalen Politik wäre, wenn man das vielleicht nicht jedes Jahr, aber vielleicht auch jedes Jahr einen Bürgerrat zu irgendeinem Thema machen würde, das gerade irgendwie so ein Brennpunkt ist und vielleicht da auch ein bisschen den Dampf rausnehmen.
Also ihr habt einen Traum und ja, ihr habt noch sehr viel zu tun bis Juli. Wir sind gespannt, wie das werden wird. Vielen Dank, Franke Eiche vom Klimabürgerrat Darmstadt. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Okay, also wie kann Mobilität in Darmstadt nachhaltiger, sicherer und fairer werden? Damit will sich der Bürgerrat in Darmstadt im Juli befassen. Und Ziel ist, dass der Bürgerrat dauerhaft arbeiten soll. Ein sehr ehrgeiziges Ziel.
Ja, dass ein Bürgerrat eine ständige Einrichtung ist, das ist noch gar nicht so verbreitet. Meist wird immer nur einer zu einem bestimmten Thema einberufen.
Das hatten wir ja in Folge 2 in Irland. Ein Bürgerrat zur Abtreibung, dann einer zur Artenvielfalt und einer zur Geschlechtergerechtigkeit in der Verfassung.
Genau, in Irland gibt es dann meistens am Ende eine Volksabstimmung über die Ergebnisse eines Bürgerrates. In 3 von 4 Fällen hat dann bisher die Mehrheit aller Bürgerinnen und Bürger zugestimmt. Und dann wurde das auch ein Gesetz, beziehungsweise es kam in die Verfassung.
Genau, aber es gibt schon einen Bürgerrat, der ständig und regelmäßig tagt. Das ist in Belgien und zwar im Osten, gleich hinter der deutschen Grenze, in der Nähe von Aachen.
Ja, also sonst ist Belgien ja zweisprachig. Ein Teil ist französischsprachig, ein anderer flämisch-niederländisch. Aber hier spricht man eben Deutsch. Eupen ist die Hauptstadt. Insgesamt leben in diesem Gebiet zwischen der deutschen Grenze bei Aachen und der Grenze zu Luxemburg rund 80.000 Menschen, die Deutsch sprechen und ein eigenes Parlament haben, das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und die haben eben auch einen eigenen Bürgerrat. Und der ist vor allem deshalb was Besonderes, weil der Bürgerrat quasi immer da ist. Und das ist auch irgendwie alles sehr ehrgeizig durchdacht. Und deshalb gucken viele in Europa oder zum Beispiel auch in Japan sogar auf das, was da in dieser winzigen Ecke Belgiens passiert. Das erzählt Anna Stürs. Sie ist die ständige Sekretärin für alles rund um den permanenten Bürgerdialog in Ostbelgien. So heißt das offiziell.
Wir werden tatsächlich überrollt mit Anfragen aus dem Ausland. Man wünscht sich Erfahrungsberichte von uns, weil wir da sozusagen eine Vorreiterrolle haben. Am Anfang 2019 waren wir komplett überrascht und überrollt davon und wir haben gesagt, wir müssen selber erstmal unser Projekt auf die Beine stellen und selber erstmal Erfahrung sammeln. Es gibt unser Modell in der Theorie, aber wie der Praxistest jetzt aussieht, müssen wir erstmal abwarten.
Ja, aber dieser Bürgerrat scheint mir trotzdem schon ziemlich gut verankert zu sein als eine ständige Einrichtung. Also der Bürgerrat, der ist ständig und der initiiert immer wieder sogenannte Bürgerversammlungen, die sich dann einem Thema widmen. Das hat mir Thomas Förster erklärt. Er ist im ostbelgischen Bürgerrat.
Wir haben 2 Gremien. Wir haben zum einen die Bürgerversammlung. Hier werden die Bürger nach einem gewissen Losverfahren ausgewählt. Und dann gibt es noch den Bürgerrat, der steht oben drüber. Und der Bürgerrat hat die Aufgabe, die Bürgerversammlung zu überwachen, die Bürgerversammlung weiter zu optimieren, weiter auszubauen, aber auch die Themen vorzuschlagen, weil die Themen müssen ja irgendwo herkommen und die werden im Bürgerrat besprochen. Aber der Bürgerrat hat auch die wichtige Aufgabe, zu verfolgen, ob die Politik die Empfehlungen auch am Ende umsetzt. Und deshalb ist dieser Bürgerrat noch ein sehr wichtiges Gremium innerhalb dieses Bürgerdialogs. Also Bürgerdialog ist der Oberbegriff, der denn in der Tat die Bürgerversammlung und den Bürgerrat befassen.
Als ich da vorvorigen Samstag hingefahren bin, da hatte an diesem Tag eine Bürgerversammlung ihre Beratungen beendet und die Ergebnisse, also ihre Empfehlungen, die wurden den Politikern übergeben. Also vorher stand man noch draußen auf dem Rasen vor dem Parlament, da haben alle eine kleine Pause gemacht. Es war ja ein Prachtwetter und ich habe unter anderem Arnold François gefragt. Er war einer der fast 30 Bürgerinnen und Bürger in der Versammlung. Und ich wollte wissen, ob er zufrieden war mit dem, was Sie da beschlossen hatten.
Sehr zufrieden, auf jeden Fall. Wir haben eine Empfehlungsliste ausgearbeitet für die Politik, was wir gerne hätten, dass sie in den nächsten Jahren umsetzen. Es war sehr dynamisch, das Ganze. Wir haben uns 5-mal getroffen und dann Themen ausgearbeitet zu unserem vorgegebenen Thema Integration. Das wird vom Bürgerrat vorgegeben. Und ich denke, das Resultat ist sehr interessant und ja, es hat sich aufgebaut. Am Anfang wusste man nicht, wo man hingeht. Und am Schluss haben wir ein schönes, großes Papier.
Es ging da also um das Thema Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Ostbelgien. Ich frage mich immer, das haben wir auch gerade Franka in Darmstadt gefragt, wie ist das eigentlich? Ich bekomme eine Einladung, da mitzumachen und dann interessiert mich das Thema von Anfang an überhaupt nicht. Muss ich dann da trotzdem mitmachen?
Nein, da läuft gar nichts mit Zwang, sagt Arnold François.
Also wenn man ausgelost wird, kann man ja zuerst mal sagen, nein, ich möchte nicht. Und wenn man jetzt das Thema hat und sagt, ja, das könnte mich interessieren, dann sagt man, ja, ich bin interessiert. Und dann kommt man dann in eine engere Auswahl. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich entscheidet, das interessiert mich, macht man es. Es gibt natürlich noch 100 andere Themen, aber es ist gerade der Moment, das Thema, und dann nimmt man es mit. Es sind 1000, die ausgelost werden und wir sind zu 30. Also die Chance, dann dabei zu sein, ist schon interessant, überhaupt teilnehmen zu können.
Also Arnold François hatte Lust drauf und er hat mitgemacht.
Ich war in dem Bereich Schulen tätig und da haben wir ein paar Vorschläge gemacht, dass da viel mehr Unterstützung beim Lehrpersonal kommt, um Integrationsschüler besser begleiten zu können.
Das hat er mir gesagt, bevor alle reingingen in den Parlamentssaal. Auf den Plätzen, wo sonst die gewählten Abgeordneten sitzen, da saßen die Mitglieder der Bürgerversammlung. Vorne auf dem Podium ihnen gegenüber der Ministerpräsident der Deutschen Gemeinschaft in Belgien, der Parlamentspräsident, der Sozialminister, die Vorsitzende des Ausschusses für Soziales. Und dann stellte ein junger Mann, 18 Jahre alt, James Leon Wagner heißt er, kurz vor, was sie in den letzten Sitzungen so gemacht hatten. Ich hatte das Gefühl, es war wohl wahrscheinlich seine erste Rede überhaupt, die er so gehalten hat. Aber er hat es ganz bravourös hingekriegt und dann habe ich ihn nachher gefragt, wie er denn diese Bürgerversammlung insgesamt erlebt hatte.
Es war auf jeden Fall spannend. Ich muss auch dazu sagen, dass es sehr facettenreich war, auch unter der Gruppe, um etwas näher zu kommen, haben wir uns auch untereinander ausgetauscht, unsere Vorgeschichten erzählt, sowohl mit Migrationshintergrund als auch ohne. Von daher war das auch von der Gruppendynamik her ziemlich angenehm.
Also da hatten sich ganz verschiedene Menschen getroffen, insgesamt 5-mal, jeweils an einem Samstag, für rund 7 Stunden. James Leon Wagner hat mir das noch etwas genauer erzählt.
Das war schon sehr vielfältig. Wir haben Leute aus dem Osten gehabt, wir hatten Muslime, Katholiken, welche aus dem christlichen Bereich. Und dennoch sind wir auf den gleichen Nenner gekommen. Das hat mich ziemlich überrascht. Wir hatten auch hin und wieder verschiedene Meinungen gehabt, das ist natürlich. Dennoch konnte man sich schnell einigen.
Und dann hat mich natürlich noch interessiert, hat es ihn irgendwie verändert oder hat ihm das irgendwas gegeben, dass er in so einer Bürgerversammlung mitmachen konnte?
Ja, auf jeden Fall. Also in der Hinsicht, ich bin ja Student und auf jeden Fall in künftiger Zeit habe ich festgestellt, beziehungsweise bin ich zur Erkenntnis gekommen, man muss halt Kompromisse eingehen und diese auch finden, da wir auch eine vielfältige Kultur mittlerweile haben. Und das nehme ich auf jeden Fall mit für später in der Arbeitswelt.
Darf ich fragen, was Sie studieren?
Ich studiere Kinderbetreuung.
Okay, die Bürger, die an dieser Versammlung teilgenommen haben, haben also Vorschläge gemacht zum Thema Integration. Was war das zum Beispiel?
Also das konnte ich jetzt nicht sehr, sehr konkret rauskriegen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das alles sehr, sehr kleinteilig ist. Also es sind dann vor allem konkrete Vorschläge, nichts besonders Spannendes. Aber Ludwig Weitz sagte mir, er war der Moderator dieser Bürgerversammlung gewesen.
Also es sind immer Schätze dabei, ja, und bei dem Thema jetzt war es vielleicht eher besonders, dass sowas wie so eine Besinnung darauf eingesetzt hat, dass das, was schon passiert, eigentlich ziemlich gut ist und dass es auch ziemlich flächendeckend auch unterm Strich funktioniert. Von daher haben wir jetzt nicht diesen Knaller, aber wir haben ganz viele Optimierungsansätze gefunden, die wir da empfehlen und das finde ich schon auch gut. Zum Beispiel so Kleinigkeiten, dass die Geflüchteten, wenn sie herkommen, ihre beruflichen Qualifikationen amtlich übersetzen lassen müssen. Ja? Und das kostet mehrere hundert Euro. Ne? Und das ist Geld, was die Leute dann in dem Moment auch gar nicht so haben. Und dann haben wir einfach empfohlen, es sollte auch gerade unter dem Aspekt Fachkräftemangel und möglichst schnell Anschluss auch an die Arbeitswelt zu finden, dann einfach da eine Unterstützung geben, dass es amtliche Übersetzungen gibt, die das gewährleistet.
Also das war dann so eines der Highlights. Natürlich hätten ja die Politiker auch selbst auf sowas kommen können. Aber die Bürger hatten eben von sich aus darüber nachgedacht, wie man zum Beispiel Geflüchtete, die natürlich kaum Geld haben, besser in einen Job bringen kann und dass es da gut sein könnte, wenn man ihnen die Übersetzung ihrer Qualifikationen, also ihrer Zeugnisse bezahlt, weil es sonst zu lange dauern könnte. Und die Arbeitgeber suchen ja überall Fachkräfte oder auch normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Okay, wenn aber die Bürger in der Bürgerversammlung sich erstmal gar nicht auskennen, sie sind ja keine Politiker, wie werden die dann informiert, also quasi kompetent gemacht?
Das hat Arnold François mir auch erzählt.
Wir hatten am Anfang einige Experten da, die uns dann gewisse Sachen erklärten. Auch, dass wir Verständnis dafür aufbringen, wie andere Kulturen funktionieren und dass man da im gegenseitigen Respekt einfach zueinander, miteinander leben soll und auch aufeinander zugeht und das respektiert, was jeder in seiner Kultur lebt.
Also Experten. Wir haben doch schon gehört in Folge 2, da gibt es manche, die das Gefühl haben, dass das missbraucht werden könnte. Also, dass man die einseitig aussucht und dann die Bürger in der Versammlung darüber manipuliert.
Das ist natürlich dann kein Problem, wenn diese Experten den Mitgliedern in der Bürgerversammlung nicht einfach vorgesetzt werden. Und so war das in Ostbelgien gar nicht, erzählt Arnold François.
Die Experten haben wir ja teilweise selber ausgewählt und gefragt. Es war natürlich so, jeder Experte hat für seine Kirche gepredigt und man muss dann eben das Beste rausholen. Aber es war nicht das Gefühl, dass die eine Gruppe unbedingt ihre Ideen durchsetzen wollte. Nein, jeder hat gesagt, was für sie wichtig ist und wir müssen dann etwas daraus machen.
Also so ganz blauäugig sind wir nicht, heißt das wohl. Wir können schon einschätzen, wer uns da was sagt und warum. Die Bürgerversammlung in Eupen, die hat sich also am Ende geeinigt auf eine Empfehlung bzw. auf eine ganze Reihe von Empfehlungen.
Ja, aber das ist natürlich nicht so was Sensationelles wie in Irland beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe oder ein liberales Abtreibungsrecht, was ja von Bürgerräten auf den Weg gebracht wurde.
Ja, das dachte ich auch so ein bisschen, aber Kommunalpolitik ist ja auch für die gewählten Abgeordneten im Parlament oft sehr viel Kleinkram, den man regeln muss. Müllgebühren oder Ortsumgehung oder Schulen. Aber das betrifft die Menschen ja im Alltag und interessiert sie deshalb auch.
Jetzt haben wir doch aber in Folge 2 gehört, dass zum Beispiel im Deutschen Bundestag die Union und die AfD sagen, wir brauchen so einen Bürgerrat gar nicht. Das haben Christina Stump und Steffen Bilger von der CDU und Götz Frömming von der AfD gesagt.
Mein Wahlkreis ist mein Bürgerrat.
Unser Bürgerrat ist der Wahlkreis.
Die AfD hält Kontakt zu dem Bürger und braucht keinen Bürgerrat, um zu wissen, was die Bürger denken.
Das hat uns ja Brigitte Geißel, die Professorin, die sich sehr intensiv mit solchen Gremien befasst, gesagt. Das, was diese Politikerinnen und Politiker da sagen, wir wissen, was die Bürger wollen, die Bürger kommen zu uns und wir nehmen das dann mit ins Parlament, das stimme so eben nicht, weil die Politik, die Politiker ziemlich an Vertrauen verloren hätten bei den Bürgern.
Ja, und was mich deshalb ja dann natürlich da in Ostbelgien interessiert hat, was halten denn die Politiker dort von diesem ständigen Bürgerrat und den Bürgerversammlungen? Also ist das eine lästige Konkurrenz für die und ist das auch so umstritten wie in der deutschen Politik, wie wir ja gehört haben? Das habe ich den Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Oliver Paasch, gefragt.
Die Bedenken hat es zu Beginn ja auch hier gegeben. Wir haben mit den Wissenschaftlern und Politikern sehr viele, auch zum Teil kontroverse Gespräche geführt, bevor der Bürgerrat eingesetzt wurde. Am Ende ist es hier aber zu einem einstimmigen Ergebnis in unserem kleinen Landtag gekommen, diesen Bürgerrat einzusetzen. Und zwar deshalb, weil dieser Bürgerrat nicht die repräsentative Demokratie in Frage stellt, sondern sie im Gegenteil stärkt und ergänzt durch Formen der deliberativen Demokratie.
Und da waren dann bei dieser Einstimmigkeit auch die Parteien mit dabei, denen in Deutschland so in etwa die CDU entspricht. Weil offenbar dieser ständige Bürgerrat in Ostbelgien alle überzeugt hatte. Weil eben sehr viele Bürger in so einem kleinen Gebiet eine Chance bekommen mitzumachen. So erläutert das Oliver Paasch.
Der große Vorteil dieser Bürgerräte besteht jedenfalls in unserem Modell darin, erstens, dass die Bürger die Möglichkeit haben, teilzunehmen, und das werden am Ende in einigen Jahren doch einige, wahrscheinlich sogar sehr viele gewesen sein, und dass zweitens hier ein direkter Dialog stattfindet zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und nicht nur mir in meinem Wahlkreis, sondern allen politischen Fraktionen, allen Regierungsmitgliedern zu den Themen, die die Bürger beschäftigen. Eine Besonderheit dieses Rates ist ja, dass wir ihn nicht beauftragen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Er ist institutionalisiert, ist ein permanentes Organ und er bestimmt seine Themen selbst. Und dadurch, dass er direkt mit uns im Dialog, im ständigen Austausch über anderthalb Jahre zu jedem Thema steht und darüber natürlich in der Bevölkerung, in seinem persönlichen Umfeld, in seinem beruflichen Umfeld berichtet, erreichen wir am Ende doch eine ganze Menge von Menschen. Das ist ein langwieriger, manchmal auch für uns als Politiker aufwendiger Prozess. Ich glaube aber, dass es als ein Instrument dazu beitragen kann, eben die repräsentative Demokratie zu stärken.
Ja, das klingt ja so, als käme die Politik dort ganz gut zurecht mit diesen per Los ausgewählten Bürgerversammlungen.
Ja, das war auch mein Eindruck und ich hatte auch den Eindruck, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis der Politiker, sondern diese Art der Bürgerbeteiligung ist in Ostbelgien jedenfalls ausdrücklich gewünscht, obwohl sich ja vielleicht auch viele Bürger gar nicht so sehr für Politik interessieren. Das kann sich aber ändern, meint der Präsident des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft, Charles Servati.
Wie man im Französischen sagt, l'appétit vient en mangeant, das Element Appetit kommt stark beim Essen. Da wird das quasi hervorgehoben, herausgekitzelt. Und ich nehme da nur die Arbeitsgruppe Bürgerversammlung Wohnen. Die hat uns während Monaten jetzt bei der Diskussion der Beratung über die Orientierungsnote Wohnungswesen begleitet. An allen Sitzungen des Fachausschusses teilgenommen. Das war nicht immer so. Diesmal war es auch die zeitliche Parallelität, die das erlaubt hat. Aber auch das ist ein ganz wesentliches Beispiel dafür, dass die Politik auch schon Wert auf diese Meinungsäußerungen seitens der Bevölkerung legt.
Also da nehmen die Bürgerinnen und Bürger, die in der Bürgerversammlung gemeinsam Vorschläge erarbeiten, auch an den Ausschusssitzungen im Parlament teil. So eng ist das miteinander verzahnt.
Ja, mir schien, da gibt es keine großen Konflikte zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Politikerinnen und Politikern. Die Bürgerversammlung Wohnraum für alle, von der Charles Servati da erzählt hat, die hatte eine ganz umfangreiche Liste beschlossen. Vieles erstmal nur Wünsche oder Empfehlungen. Ein Vorschlag, der war zum Beispiel, wer eine Wohnung erbt, der soll keine Erbschaftssteuer zahlen müssen, wenn er selbst darin wohnt. Und das soll dann bis zu den Enkeln gelten, wenn die was von Opa oder Oma erben, also eine Wohnung oder ein Haus. Und wenn man Erbschaftssteuer zahlen muss, dann sollte man die in Sanierungsmaßnahmen im eigenen Haus dem Geerbten stecken dürfen.
Das sind ja ganz gute Ideen. Aber solche Ideen könnten Parteien doch auch im Wahlkampf vorschlagen. Und dann können die Wählerinnen und Wähler doch sagen, ja, gute Idee, dafür wähle ich euch. Und dann müssten es die Parteien, die das versprochen haben, auch im Parlament umsetzen. Und wenn nicht, können sie ja bei der nächsten Wahl bestraft werden.
Ja, das ist ja auch das, wie unsere repräsentative Demokratie schon immer funktioniert. Wir haben ja am Anfang schon David van Reybrück gehört, der sagte, Bürgerräte machten aus Bürgern, die aber eigentlich nur Wähler sind, wirklich Bürger, die also nicht einfach nur wählen gehen, sondern gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Und dieser David van Reybrück ist der, der diesen ständigen Bürgerrat in Ostbelgien, das Konzept dahinter, entscheidend mitgestaltet hat.
Und dass David van Reybrück auch Belgier ist, das spielt auch eine Rolle, obwohl er ja flämischsprachig ist und nicht deutschsprachig.
Also in Eupen hat man mir gesagt, dass er auch Deutsch spricht und ich wollte ihn auch gerne interviewen, brennend gerne, aber er ist ziemlich ausgebucht, es fand sich kein Termin mit ihm. Aber er hat in diesem Interview auf der YouTube-Seite der Bertelsmann Stiftung erzählt, dass die Belgier mal 2010, 2011 eine ganz eigene Erfahrung hatten. Damals, vielleicht erinnern sich ja manche noch daran, das kam auch immer mal wieder bei uns in den Nachrichten, 541 Tage lang, also anderthalb Jahre lang, konnten sich damals nach der Wahl des belgischen Parlaments die Parteien dort nicht auf eine neue Regierung einigen.
And now, for the very first time,
und da zum ersten Mal überhaupt haben wir verstanden, dass Wahlen ein Hindernis sind für die Bildung einer Regierung. Nicht mehr wie vorher gab die Wahl dir ein Mandat, eine Regierung zu bilden, sondern die nächste Wahl überschattete schon die Gegenwart, was es sehr schwer machte für politische Führer, eine Regierung zu bilden. Das heißt, die Angst vor der nächsten Wahl war wichtiger geworden als der Antrieb durch die vorherige Wahl.
Van Rijbroek sagte auch, es half Belgier zu sein, dass er Interesse an der Idee von Bürgerräten bekam. Denn damals konnten die Parteien sich aus Angst, was falsch zu machen, was ihnen dann bei den nächsten Wahlen schaden könnte, nicht auf eine Koalition und eine Regierung einigen.
The moment you try to make one step forward to try to understand the other party, you're killed by your own friends.
In dem Moment, in dem du einen Schritt machen willst, um zu versuchen, die andere Partei zu verstehen, wirst du von deinen eigenen Freunden gekillt. Sie sehen in dir einen Verräter.
The ones you no longer get likes on social media if you try to bridge the gap with people on the other side.
Du bekommst keine Likes mehr in den sozialen Medien, wenn du versuchst, die Kluft zu den Leuten auf der anderen Seite zu überbrücken.
It's much easier to talk about the others than to talk with the others.
Es ist viel leichter, über die anderen zu reden als mit ihnen.
And so what deliberative democracy does is putting people together who are no longer used to talking together.
Was deliberative Demokratie tut, sie bringt Menschen zusammen, die nicht mehr gewohnt waren, miteinander zu reden.
Vielleicht gerade noch mal die Erinnerung daran, was deliberative Demokratie bedeutet. Das ist ja nicht nur einfach die Idee, dass jeder Bürger per Los ausgesucht werden kann, mitzubestimmen.
Ja, gucken wir doch einfach mal bei Wikipedia, was das heißt.
Ja, die deliberative Demokratie, entlehnt von lateinisch deliberatio, Beratschlagung, Überlegung, betont öffentliche Diskurse, öffentliche Beratung, die Teilhabe der Bürger an öffentlicher Kommunikation und das Zusammenwirken von Deliberation und Entscheidungsprozess.
Und David van Rijbroek, der diese Art von Demokratie so hoch lobt, war eben entscheidend an der Entwicklung des sogenannten Ost-Belgien-Modells beteiligt, mit dem ersten ständigen Bürgerrat. Und ich habe ihn auch so verstanden, er meint, wenn man als Wähler nur alle paar Jahre seine Stimme abgibt, dann ist man vielleicht enttäuscht von seiner Partei, weil die nicht das tut, was sie versprochen hat oder was man von ihr erwartet hat. Und dann muss man bis zur nächsten Wahl warten, um darauf reagieren zu können. Stattdessen regt man sich dann in den sozialen Medien über die Politiker auf und die klagen sich gegenseitig bei Twitter, Instagram, Facebook und so weiter an. Und das ist am bequemsten. Das kostet keinen Aufwand, nur man lähmt sich gegenseitig und nichts passiert.
Und bei der nächsten Wahl entscheidet man sich dann nicht für die Partei, die die eigenen Interessen am besten vertreten könnte, sondern für diejenige, die am schönsten und überzeugendsten den Gegner entlarven kann.
Ja, und so entsteht dann auch eine Polarisierung. Und man kommt nicht voran, selbst bei dringenden Fragen, wie gerade derzeit beim Thema Klimawandel. Dieses Problem, der Klimawandel, das sei viel zu groß für die Art, wie wir derzeit Demokratie betreiben, hat Van Rijbroek in einem anderen Interview gesagt. Und dadurch könnte unsere Demokratie zerstört werden. Aber andererseits könnte sie, sagt er auch, dadurch auch geheilt werden. Der Ministerpräsident der Deutschen Gemeinschaft in Belgien, Oliver Pasch, ist, das konnten wir ja schon von ihm hören, von diesem Modell sehr überzeugt. Er hatte ja Van Rijbroek angesprochen und ihn gebeten, ein Konzept zu entwickeln für eine solche Art der Bürgerbeteiligung.
Wir können uns als Politiker nicht erlauben, die Bürger einmal alle 4 bzw. 5 Jahre an politischen Entscheidungen über Wahlen teilhaben zu lassen. Das reicht den Bürgerinnen und Bürgern nicht. Sie möchten immer mitgenommen werden. Deswegen haben wir uns hier angewöhnt, eigentlich jedes Gesetzesvorhaben, eigentlich überhaupt jedes politische Vorhaben mit den Bürgerinnen und Bürgern zu besprechen. Meistens sind das dann aber kleinere Gruppen, die vom Thema betroffen sind. Ganz grundsätzlich kann der Bürgerdialog dazu beitragen, dass auf der einen Seite die Menschen besser verstehen, wie Politik funktioniert, und und auf der anderen Seite Politiker Impulse erhalten aus der Bevölkerung heraus, wie man ganz konkret politische Entscheidungen womöglich auch anders treffen muss. Ich glaube ja, die Bürgerräte können die Demokratie nicht retten, aber sie können einen Beitrag dazu leisten. Insofern ist es in jedem Fall ein Gewinn, wenn Sie mit den Mitgliedern der Bürgerversammlung oder der Bürgerräte diskutieren, werden Sie alle sagen, wir haben dieses Experiment in Anführungszeichen genossen, weil wir etwas gelernt haben über die Politik, weil wir auch verstanden haben, dass manche Entscheidungen Zeit brauchen, weil eben Kompromisse gefunden werden müssen. Ich glaube ja, das trägt dazu bei, sich wechselseitig wieder besser zu verstehen und das stärkt dann auch das gegenseitige Vertrauen.
Hat das denn bisher schon was gebracht? Also hat sich die Arbeit des Parlaments verändert? Trifft es seine Entscheidungen anders? Übernimmt es auch Vorschläge der Bürgerversammlung?
Es gab ja erst 5 Bürgerversammlungen, sagt Oliver Pasch. Also ganz repräsentativ sei das noch nicht. Aber der Prozess werde sich weiterentwickeln, wie das Politiker gerne sagen. Aber es habe sich auch tatsächlich schon was geändert, meint der Ministerpräsident.
Wir haben unsere Entscheidungen in vielen Fragen zu den von den Bürgerversammlungen diskutierten Themen angepasst. Wir haben Entscheidungen revidiert, wir haben neue Entscheidungen hinzugefügt, weil eines ist uns sehr bewusst. Wenn wir die Bürger enttäuschen, dann werden wir durch die Bürgerversammlung nicht nur keine Erfolge erzielen, sondern kontraproduktive Effekte erleben. Ich sagte eben schon einmal, wir müssen als Politiker den Bürgern mehr Vertrauen entgegenbringen. Das heißt, wir müssen die Empfehlungen, die sie uns geben, ernst nehmen. Diese Empfehlungen stammen aus einer Bevölkerung, die sich darüber ja tagtäglich austauscht. Und wir Politiker sind, obwohl wir hier in einem kleinen Gebiet leben, manchmal vielleicht von dem, was die Bürgerinnen und Bürger denken, zu weit weg. Und die Bürgerversammlungen tragen dazu bei, uns die Meinung der Bevölkerung über klassische Umfragen hinaus live und direkt hier mitzuteilen. Das beeinflusst natürlich die Politikgestaltung in unserer Gemeinschaft. Wenn es nicht so wäre, dann bräuchten wir die Bürgerversammlungen nicht.
Okay, das klingt alles sehr gut, aber sind denn in Ostbelgien alle so begeistert von dem System oder haben sich manche Teilnehmer auch nur breitschlagen lassen, in so einer Bürgerversammlung teilzunehmen?
Also ich habe ja nicht mit allen sprechen können. An dem Tag waren viele schon relativ schnell nach der Versammlung wieder weg, um diesen sonnigen Restsamstag auch noch zu genießen. Da gab es in Eupen auch noch ein Musikfest. Überall spielten Bands in der Stadt. Aber einer, Stefan Backes, der hat mir es erzählt. Der ist nicht überzeugt von den Bürgerversammlungen, nachdem er an einer teilgenommen hatte.
Ich habe es ganz einfach als meine Bürgerpflicht gesehen, mich zu melden, dahin zu gehen. Weiß aber, und die ganze Versammlung hier hat das bestätigt, dass das eigentlich nur Schönmalerei ist, weil die Experten, die wir hier gehört haben, die sind viel näher am Geschehen und könnten viel besser ihre Meinung äußern und auch wirklich viel konkretere Beispiele oder Probleme irgendwie melden und dass darauf dann auch punktuell eingegangen werden könnte, was bei unserem Ding, das ist eigentlich nur Schönmalerei und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Naja, es gibt ja auch Kritik von Experten daran, dass nur eine winzige Minderheit von Bürgerinnen und Bürgern durch das Los in diese Bürgerversammlungen oder Bürgerräte kommt und alle anderen könnten dann eben doch nicht mitentscheiden.
Das gilt ja vielleicht zum Beispiel für einen Bürgerrat in Deutschland auf Bundesebene. Da sitzen 160 von 84 Millionen Bürgerinnen und Bürger drin. Da ist die Chance ja ähnlich klein wie die im Lotto zu gewinnen. Aber 80.000 Einwohner in Ostbelgien, da könnte doch das stimmen, was man immer sagt. Da kennt doch jeder jeden.
Ja und nein, es kennt nicht jeder aus Ostbelgien alle anderen, die da wohnen. Aber die Chance, in die Bürgerversammlung zu kommen, die ist da doch schon viel größer. Also das Zufallsprinzip, das hat schon jetzt dafür gesorgt, dass zum Beispiel Arnold François, den wir vorhin gehört haben, jetzt in der Bürgerversammlung war. Seine Tochter Isabelle François, die war schon in der davor. Da ging es damals um Digitalisierung.
Und jetzt bin ich dann im Bürgerrat. Das heißt, ich bin in die nächste Etappe gegangen und wir verfolgen dann die Themen, die schon besprochen worden sind, entscheiden über die neuen Themen und sind jetzt auch hier, um die Empfehlungen der aktuellen Bürgerversammlung dann mitzubekommen.
In diesem Bürgerrat, da sitzen 24 Leute, die vorher in einer Bürgerversammlung gewesen sein müssen. Aber jedes halbe Jahr muss ein Drittel, also 8 raus, 8 neue kommen rein. Und so ist der Bürgerrat quasi immer präsent, aber ändert sich auch immer wieder, damit niemand zu lange drin sitzt.
Und der passt dann auf, dass die Politik nicht vergisst, sich mit den Empfehlungen der Bürgerversammlungen zu befassen. Sie hat ein Jahr Zeit, darauf zu reagieren. Wenn sie es nicht umsetzt oder auch nicht umsetzen will, dann muss sie das begründen und der Bürgerrat muss da auch mal nachhaken.
Und da habe ich dann Isabelle François auch nach ihren Erfahrungen gefragt.
Also wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht. Es geht in alle Richtungen. Also es gibt Empfehlungen, die 1:1 umgesetzt werden. Es gibt Empfehlungen, die komplett abgelehnt werden. Und es gibt auch welche, die angepasst werden und dann ja teilweise umgesetzt werden. Aber es ist schon wichtig, da am Ball zu bleiben und immer wieder nachzufragen und nachzuhaken.
Sie denkt, dass die Politiker durch sie, den Bürgerrat, der immer mal lästig nachfragt, mehr Arbeit haben. Aber im Großen und Ganzen sei der Austausch zwischen Bürgern und Politik ganz gut. Und Isabelle François bestätigt auch, dass es Vorteile hat, dass Ostbelgien von der Einwohnerzahl her relativ klein ist.
Ich kenne einige Leute, die schon dabei waren. Oder wenn man sich hier trifft, dann kennt man jemanden, der jemanden kennt. Oder man ist irgendwie über ein paar Ecken verwandt. Also es ist schon klein und persönlich. Und ich denke auch, dass mein Vater das motiviert hat, dass ich schon dabei war, dass ich die positive Erfahrung gemacht habe und dass es für ihn dann klar war, als der Brief kam, ja, ich nehme daran teil, weil meine Tochter schon die Erfahrung gemacht hat und wir auch noch einen sehr intensiveren Austausch darüber hatten. Und es ist auf jeden Fall hier durch die Größe unserer Gemeinschaft sehr interessant, so nah dran zu sein und diese ganzen Erfahrungen wirklich auch mit vielen Leuten teilen zu können und so auch Werbung dafür zu machen.
Aber letztlich ist es doch nicht so schlimm, wenn nicht jeder in den Bürgerrat kann, denn was die Bürgerräte vorschlagen, darüber muss ja dann das Parlament entscheiden und das können ja alle wahlberechtigten Bürger mitwählen oder je nachdem sogar das ganze Volk in einer Volksabstimmung wie in Irland.
Den anderen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht da drin sind, denen fehlt höchstens der Spaß, den, wie man das ja immer wieder hört, die haben, die an einer Bürgerversammlung, einer Citizens Assembly oder einem Bürgerrat teilgenommen haben. David van Reybroek, der am Konzept des Bürgerdialogs mit Bürgerversammlung und Bürgerrat entscheidend mitgearbeitet hat, der hat in einem Interview behauptet, deliberative Demokratie macht die Bürger glücklich.
Ja, viele. Das haben wir ja auch aus Irland, aus Darmstadt und aus Belgien gehört. Aber es gibt eben auch welche, wie wir gehört haben, die das nur gemacht haben aus Bürgerpflicht.
Das war Folge 3 von Pars pro Toto. Und ich finde, wir haben schon von spannenden Beispielen von Bürgerräten in verschiedenen Ländern gehört. Irgendwie bisher immer nur aus relativ kleinen Ländern, also ohne Belgien oder Irland jetzt zu nahe treten zu wollen.
Ja, aber bald werden wir wieder über interessante Formen von deliberativer Demokratie auch aus einem größeren Land hören, hoffe ich doch.
Könnte das auch Deutschland sein?
Wer weiß. Für diesmal sagen wir jedenfalls bis demnächst. Ich bin Christina Sianidis.
Und ich bin Christoph Keppeler. Übrigens, in der ARD-Audiothek gibt es von unseren HR-Kolleginnen und Kollegen von Studio Komplex auch den Podcast Mehr Demokratie müssen mit einem Ausrufezeichen am Ende, denn die Kolleginnen und Kollegen meinen, mehr Demokratie wagen reiche nicht mehr. Warum? Hört einfach mal rein.
Der HR-Info-Podcast Pars pro Toto. Per Los im Bürgerrat. Zum Nachhören in der ARD-Audiothek.